Menschenrechte nachgefragt. Der Interview-Podcast der politischen Meinung und der Konrad-Adenauer-Stiftung. Heute mit...
Mit mir, Manfred Grund. Ich bin am 16. Oktober diesen Jahres 30 Jahre Mitglied des Deutschen Bundestages. Bin 8-mal direkt gewählt. Mein Wahlkreis ist in Thüringen, in Nordthüringen, umfasst 3 Landkreise. Landkreis Eichsfeld, Nordhausen und Kyffhäuserkreis. Ich habe die ersten Jahre im Deutschen Bundestag Sozialpolitik gemacht. Dann bin ich Fraktionsgeschäftsführer geworden. Das war ich 23 Jahre lang. Und wenn das Büro dann gut funktioniert und man seine Arbeit kennt, hat man auch Zeit und Gelegenheit, sich um anderes zu kümmern. Bin seit 20 Jahren Mitglied im Auswärtigen Ausschuss, Berichterstatter zu Zentralasien, Mongolei, China. Auch deshalb Mitglied in der Parlamentarischen Versammlung der OSZE. Ich war lange Jahre im Ältestenrat des Deutschen Bundestages und war auch 8 Jahre im Parlamentarischen Kontrollgremium zur Kontrolle der Nachrichtendienste. Jetzt bin ich in der 8. Wahlperiode einfacher Abgeordneter, was auch sehr schön ist, und vertrete nach wie vor meinen Wahlkreis.
Vielen Dank, Herr Grund, dass ich heute bei Ihnen im Büro im Jakob-Kaiser-Haus in der Wilhelmstraße zu Gast sein darf für den Podcast Menschenrechte nachgefragt der Konrad-Adenauer-Stiftung und der politischen Meinung. Wir sind werden jetzt 3 Jahre alt, im September mit 60 Folgen. Sie haben schon gesagt, Sie sind schon 30 also Jahre dabei, 10-mal so lange. Meine Einstiegsfrage wäre, weil es ja auch ein Menschenrechtspodcast ist, in diesen 30 Jahren, welches menschenrechtspolitische Thema oder Anliegen ist für Sie relevant gewesen? Haben Sie da etwas, was Ihnen einfällt?
Wenn wir als Ostdeutsche, ich bin Ostdeutscher, wenn wir das Thema Menschenrechte aus ostdeutscher Sicht heraus betrachtet haben, dann war es natürlich die Fragen von Meinungsfreiheit, von Religionsfreiheit, von politischer Betätigung, von der Möglichkeit, sein Leben frei zu gestalten. Und wenn ich aus der Perspektive der Transformationsländer, ehemalige Sowjetunion, Zentralasien schaue, aber auch eine andere Region der Welt, dann ist das eines der Hauptanliegen, ist die Versorgung der Menschen weltweit mit Lebensmitteln, mit Wasser, mit medizinischer Hilfe, mit Schulsystemen und mit Perspektiven und wenn es geht auch noch mit Altersversorgung. Das war und das ist für mich das Menschenrechtsthema Nummer 1. Da hat sich viel getan in 30 Jahren. Allein in der Volksrepublik China sind mehrere 100 Millionen Menschen aus der direkten Armut heraus geholt worden, auch in Indien, auch in vielen sogenannten Entwicklungsländern, die auch durchaus eine gute wirtschaftliche, soziale Entwicklung durchlaufen haben. Da hat sich vieles verändert, vieles verbessert, aber da bleibt auch noch viel zu tun.
Sie haben selbst angesprochen, dass Sie auch gebürtiger Ostdeutscher sind und haben einmal geschrieben, ich glaube auf Ihrer Homepage steht das so, dass die Wende 89-90 Sie in die Politik gespült hat. Da waren Sie 34 Jahre alt, jetzt sind wir genau 34 Jahre später. Was würden Sie sagen, ist heute der Stand des geeinten Deutschlands? Wie würden Sie die Situation in Deutschland 34 Jahre nach der Einheit auf einen Punkt bringen?
Also ich komme aus, nochmals das dritte Mal aus Ostdeutschland, aus Thüringen. Ich komme damit aus blühenden Landschaften. Der Osten blüht. Und zwar in allen Bereichen. Und zwar, man kann es an den Farben der Wälder, der Seen, der Flüsse, an der Luft festmachen. Man kann es festmachen an der technologischen Entwicklung, die der Osten durchlaufen ist, an der Modernität, die er hat, egal in welchen Bereichen. Aber auch an dem, was auch Ostdeutsche beigetragen haben im Vereinigten Deutschland. Also das ist eine tolle Entwicklung. Und wenn ich heute nach 30 Jahren Bundestag und 34 Jahren Politik so ein Resümee für mich ziehe, würde ich sagen, für mich ist der Unterschied in Gesamtdeutschland zwischen Stadt und zwischen Land wesentlich größer als der Unterschied zwischen Ost und West.
Wir verlassen Deutschland und nähern sich einer Region, mit der Sie sich auch seit sehr langer Zeit intensiv befassen, und zwar Zentralasien. die 5 Länder Zentralasiens, Kasachstan, Kirgisistan, Tadschikistan, Turkmenistan und Usbekistan. Sie waren bis zur letzten Legislaturperiode auch Vorsitzender der deutsch-zentralasiatischen Parlamentariergruppe. Wie kam es bei Ihnen zu dieser regionalen Schwerpunktsetzung und wo rührt Ihr persönliches Interesse her?
Während Ostdeutschland, ich kann es gar nicht oft genug betonen, sozialisiert und aufgewachsen ist, in der Schule gegangen ist, ist ein wenig russischsprachig. Das heißt, ich kann mich in eine U-Bahn, in eine S-Bahn setzen, in eine Metro setzen und ich kann kyrillische Schriftzeichen lesen. Ich weiß, wo ich aussteigen muss, was anderen, die aus Nordrhein-Westfalen vielleicht kommen, etwas schwerer fällt, die diesen Vorlauf nicht haben. Und mit der politischen Tätigkeit, auch im Bundestag, auch die Frage, welche Weltregion ist für einen auch entscheidend und spannend ist, war es für mich und ist für mich, sind es die Länder der ehemaligen Sowjetunion, weil das alles Transformationsländer sind, die auch immer noch einen Entwicklungsprozess durchlaufen. Und die Schwerpunktsetzung Zentralasien, aber auch zum Teil der Südkaukasus, eine Zeit lang auch Moldawien, rührt auch daher, dass natürlich die anderen Länder, die anderen Bereiche, ob es in England, Frankreich, USA, die großen Demokratien sind, die waren natürlich auch alles schon im Wesentlichen vergeben in Aufgabenfeldern. Dieser Ostblock, die Betreuung des Ostblocks war also auch ein Thema, habe mich darauf eingelassen und bin dann in Zentralasien stärker verortet, weil ich angefangen habe, schon 1995, 96 Hilfstransporte, im Wesentlichen Medikamente, Bücher, Kinderbücher, Begleitung zu Russlanddeutschen, Kasachstandeutschen, also Deutschen im Ausland, die dort gelebt haben. Wir hatten in den 90er Jahren 1 Million Deutsche in Kasachstan, die in der Umbruchphase ganz stark auf humanitäre und sonstige Unterstützung angewiesen sind. Das habe ich damals gemacht. Und wenn man einmal in einer Region, in einem Land war und sich und Leute auch ein gewisses Vertrauen zu einem haben, dann lässt man das nicht wieder fallen und nimmt was anderes auf. Sondern ich habe mich 30 Jahre um diese Region gekümmert, war noch nie in Zentralafrika, war noch nie Mittelamerika, Südamerika. Das heißt, diese Transformationsländer sind mein Hauptinteressengebiet.
Und wie würden Sie jetzt nach 35 Jahren die Situation in diesen zentralasiatischen Transformationsländern beurteilen?
Also immer noch in der Entwicklung, immer noch ist vieles möglich, was wir sehr positiv gesehen haben mit dem Wechsel in der Präsidentschaft in Usbekistan zum jetzigen Präsidenten Shavkat Mirziyoyev, der eine Öffnung seines Landes vorangetrieben hat, der die Beziehung zu den Nachbarstaaten, insbesondere zu Kasachstan, Tadschikistan, Kirgisistan, verbessert, normalisiert hat, der sich regional, Zentralasien, einschließlich Afghanistan, sehr stark engagiert, auch für Umweltthemen. Das heißt, Entwicklungen sind hier möglich, finden auch statt. Es finden auch Rückentwicklungen statt. Sehen wir in Kirgisistan aktuell, die ein ausländisches Agentengesetz, analog dessen in der Russischen Föderation beschlossen haben und damit die Zivilgesellschaft beginnen zu kujonieren. Also Entwicklungen sind da und wir versuchen, das Positive positiv zu begleiten, aber das andere auch nicht zu verschweigen.
Sie haben in Ihrer Selbstvorstellung schon angesprochen, dass Sie auch in der deutschen Delegation des Deutschen Bundestags in der Parlamentarischen Versammlung der OSZE sitzen, der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa. Und da sitzen Sie auch mit den Parlamentariern aus den zentralasiatischen Staaten zusammen. Jetzt ist die OSZE im nächsten Jahr schon 50 Jahre alt. Würden Sie sagen, dass dieses Bündnis mit 57 Teilnehmerstaaten insgesamt, dass sich das auch positiv auf diese Transformationsprozesse, insbesondere in den zentralasiatischen Staaten, ausgewirkt hat oder noch auswirkt?
Das finde ich schon. OSZE ist ja nicht nur die Parlamentarische Versammlung, sondern über ODIHR werden dann auch Wahlbeobachtungen durchgeführt. Und mit diesen Wahlbeobachtungen sind OSZE-Mitglieder, also Abgeordnete als Wahlbeobachter, auch kenntlich in diesen Ländern und werden damit auch wahrgenommen, auch unter der Überschrift Europa interessiert sich für uns oder die OSZE oder Europa interessiert sich für uns. Da kommen Leute hierher aus Deutschland oder auch aus Spanien, interessieren sich für eine Entwicklung. Und wir sind dann auch jedes Mal bei diesen Wahlbeobachtungsprozessen auch Adressat von Hoffnungen, von Anfragen aus der Zivilgesellschaft. Das heißt, die Wahrnehmung über OSZE, Wahlbeobachtungsmission, die ist sehr stark. Was sich verändert hat, war die Konnotierung der OSZE am Anfang in allen Ländern sehr, sehr positiv, weil man sich natürlich nicht nur wahrgenommen sehen wollte, sondern auch sich eine gewisse Reputation damit auch erhofft hat. Und das ist schon ein Fund, was die OSZE hat. Es gibt nach wie vor viele Staaten, auch in Zentralasien, die kernpositiv wahrgenommen werden wollen, auch in ihren Bemühungen wahrgenommen werden wollen. Da ist die OSZE dafür ein guter Reflex, ein guter Spiegel. Und da sind wir in der Lage, über und mit der OSZE auch die Zivilgesellschaft kulturell, sozial, politisch zu ermutigen.
Sie hatten mir im Vorgespräch schon gesagt, dass es schon sehr lange her ist, aber Sie waren tatsächlich auch in Belarus als Wahlbeobachter und Belarus hat als OSZE-Mitglied bei den letzten Wahlen keine Beobachtung mehr zugelassen. Wie haben Sie damals die Situation in Belarus erlebt und warum hat sich diese Situation jetzt unter Lukaschenko, der auch schon seit 30 Jahren jetzt das Land beherrscht, warum hat sich das in den letzten Jahren so dramatisch verschlechtert, die Situation?
Weil sich auch Lukaschenko dramatisch dem Kreml und Putin in den Hals geworfen hat. Er hat sich über die letzten Jahre im höchsten Maß abhängig gemacht, sich selbst und sein Land abhängig gemacht von Russland und fährt auch schon viele, viele Jahre einen sehr autoritären politischen Stil, der bis hin zur Unterdrückung der Opposition gereicht hat und weiterhin reicht und zwischen Einschränkung der zivilen Freiheitsgrade, die man hat. Das war vor 20, 25 Jahren, als ich dort Wahlbeobachtung durchgeführt habe, wesentlich offener. Es hat da auch Hoffnung gegeben, dass auch Belarus unter Lukaschenko sich in Richtung Europäische Union auch sozial- und gesellschaftspolitisch öffnet. Und da aber Lukaschenko stärker mit seiner Selbstbehauptung im Lande beschäftigt ist und dazu Russland braucht und Putin brauchte, hat sich das alles eigentlich ins Negative verkehrt. Und das ist eine dramatische Entwicklung, wie stark in Belarus die Zivilgesellschaft unterdrückt wird, die Opposition ins Ausland getrieben, inhaftiert ist und wir eigentlich im Moment ein wenig außen vor stehen und weil auch Belarus nicht mehr zu Tagungen erscheint, sodass wir auch nicht mehr miteinander reden, diskutieren, kritisieren können. Das ist also eine sehr traurige Entwicklung.
Sie haben selber schon das Büro für demokratische Institutionen und Menschenrechte, ODIHR, angesprochen. Das Büro steht für die menschliche Dimension, also für die Durchsetzung von Demokratie, Menschenrechte, Rechtsstaatlichkeit und hat keinerlei Einfluss aktuell anscheinend auf die Entwicklung in Belarus. Kann auch keine Wahlbeobachtung aktuell organisieren. Würden Sie trotzdem sagen, weil Belarus ja weiterhin zu den 57 Teilnehmerstaaten der OSZE gehört, dass es potenziell eine Möglichkeit geben könnte, die weitere Entwicklung in Belarus im nächsten Jahr sind beispielsweise wieder Präsidentschaftswahlen positiv zu beeinflussen, vor allem vor dem Hintergrund, dass angeblich Lukaschenko schon auch wie eine Wiederannäherung an europäische Institutionen planen könnte?
Ich würde dem nicht trauen, ne? Weil das ist eine Wellenbewegung, wo Lukaschenko mal ein freundliches Gesicht macht und dann wieder blockiert und das Gegenteil auch tatsächlich dann durchführt. Ich finde schon, weil Belarus ist unmittelbarer Nachbarn zur Europäischen Union, zu den baltischen Staaten, zu Polen. Die Verbindungen über die Grenze hinweg sind nach wie vor da, der Zivilgesellschaft. Es gibt auch viele junge Leute, Studenten, die in Vilnius oder auch in Polen studieren, die auch nicht einverstanden sind und die auch keine Perspektive fürs System und für sich selber in diesem System finden, suchen und auch finden und die zu unterstützen, auch mit Stipendien zum Beispiel, aber auch mit Informationen, die dann nach Belarus hinein gesendet werden, sodass diese Gleichschaltung, ne, diese russische Gleichschaltung in Belarus nicht ganz so stark funktioniert. Das wäre eine gute Aufgabe, nicht nur für OSZE, ODIHR, sondern auch für die Nachbarstaaten und für uns in der Europäischen Union.
Es gab jetzt Ende Juni, Anfang Juli in Bukarest die 31. Parlamentarische Versammlung der OSZE, wo Sie auch zum ersten Mal dann teilgenommen haben. Und in diesem Kontext ist Russland aus der Parlamentarischen Versammlung der OSZE ausgetreten. Wie reagieren eigentlich diese zentralasiatischen Mitgliedstaaten oder Teilnehmerstaaten auf das russische Verhalten und auch auf die sehr konfrontative Situation innerhalb der OSZE? Die OSZE ist ja seit Beginn des völkerrechtswidrigen Angriffskrieges Russlands auf die Ukraine sehr, sehr stark in vielen Instrumenten, Mechanismen gegen die russische Aggression aufgetreten. Wie gehen die fünf zentralasiatischen Mitgliedstaaten mit diesem Thema um?
Also sie gehen zumindest nicht offensiv damit um, auch nicht offensiv auf dieser OSZE-Bühne oder auf der Weltbühne. Ich weiß von einigen Ländern, wir wissen eigentlich von einigen Ländern, wie auch von Kasachstan, die souverän und selbstbewusst genug sind, dass sie nicht alles mitmachen. Kasachstan hat zum Beispiel diese sogenannten Volksrepubliken nicht anerkannt und auch manches andere auch deutlich gemacht. Gleichzeitig, ich mache es mal wieder an Kasachstan fest, ist man doch in einer starken wirtschaftlichen Verbindung, in Teilen auch Abhängigkeit mit Russland. Kasachstan liefert Öl nach Deutschland über russische Pipelines. Ja. Andere wirtschaftliche Verflechtungen sind nach wie vor sehr, sehr, sehr stark da bei einer, weiß nicht, 4000 Kilometer langen Grenze. Sodass also, sagen wir mal, die offensive Auseinandersetzung da nicht geführt wird, subtil schon. Aber wie gesagt, aus den Abhängigkeiten auch in Tadschikistan, in Kirgisistan, in Usbekistan, wo jeweils mehrere Millionen Tadschiken oder auch Usbeken in Russland als Gastarbeiter in der Bauwirtschaft, in der Landwirtschaft, in der Forstwirtschaft auch ausgebeutet werden und trotzdem das brauchen zum Überleben, das führt halt dazu, dass diese Staaten und auch die Parlamentarier eher da sehr verhalten bei diesem Thema auftreten.
Belarus und Russland boykottieren zwar einerseits die parlamentarische Versammlung der OSZE, aber die anderen Gremien und die OSZE insgesamt nicht. Würden Sie sagen, dass in der aktuellen Situation, 50 Jahre nach der Schlussakte von Helsinki, die OSZE immer noch eine Bedeutung hat, gerade in der aktuellen Kriegssituation?
Kriegssituation wage ich nicht einzuschätzen, weil die Akteure, die hier Einfluss haben, sind eher die USA, eher China als die Europäische Union, also vermittelnd oder wie auch immer, eher diese beiden anderen Staaten. Aber wenn wir die KSZE-Gründungsakte und den Gründungsgeist vor 50 Jahren nochmal versuchen aufzunehmen, dann war es das Wollen darum, dass eine demokratische Entwicklung, eine marktwirtschaftlich basierte Wirtschaft, die besten Voraussetzungen sind für alle Staaten, nicht nur innerhalb der OSZE, alle Staaten in der Welt, tatsächlich auch dauerhaft Wohlstand zu entwickeln und Stabilität. Das war eigentlich der Gründungsmythos und die Gründungshoffnung. Das hat auch lange Jahre durchgehalten, bis einige Staaten, wie jetzt hier auch Russland, ausgeschert sind. Aber das ist eigentlich das, was von der Gründungsakte der KSZE eigentlich geblieben ist. Und diese Hoffnung müssen wir auch heute noch haben. Deswegen ist es auch gut, dass die OSZE arbeitsfähig ist, auch in den Personalentscheidungen, in den inhaltlichen Entscheidungen. Wäre besser, wenn alle Staaten mit dabei wären und wir auch uns sehr kritisch miteinander parlamentarisch auseinandersetzen könnten. Das wird wieder kommen, aber da muss man auch ein bisschen längeren Atem haben.
Russland hat nicht nur seinen Austritt erklärt aus der Parlamentarischen Versammlung, sondern auch seine Zahlungen eingestellt. Ist es dadurch auch zu Konsequenzen für die Arbeitsfähigkeit der Parlamentarischen Versammlung gekommen oder wird das ausgeglichen?
Es wird in Teilen ausgeglichen, aber dann meistens ad hoc und meistens weniger planbar und vorhersehbar. Wo es tatsächlich Auswirkungen hat, ist bei ODIHR. Wir sind nicht mehr in der Lage, alle Wahlen, zu denen wir eingeladen werden, zur Wahlbeobachtung teilzunehmen, weil die Kosten für diese Wahlbeobachtung, die ja nicht nur an dem Wahltag, Wahlwochenende anfallen, sondern auch durch Langzeitbeobachter und andere Dinge, weil diese Kosten nicht mehr durch die Beiträge gedeckt sind, sodass sich die OSZE, ODIHR darauf konzentriert, in einigen besonderen Fällen präsent zu sein, aber nicht mehr in aller Wahlen beobachten. Das heißt, hier gibt es schon Einschränkungen.
Die vergangene Konferenz in Bukarest, die vom 29. Juni bis zum 3. Juli stattgefunden hat, endete am 3. Juli mit der 84-seitigen Bukarest-Erklärung, die verabschiedet wurde. Ich habe mal nachgesehen, die letzte Bukarest-Erklärung der Parlamentarischen Versammlung ist aus dem Jahr 2000 und hat 35 Seiten umfasst. Man hat also das Gefühl, die OSZE arbeitet sehr, sehr viel, auch im Vergleich zu vor 24 Jahren. Können Sie etwas dazu sagen, zu dieser Bukarest-Erklärung, wie sie zustande gekommen ist? Gab es da im Vorfeld auch zwischen den Teilnehmerstaaten entsprechende inhaltliche Abstimmungen und wurde die Erklärung dann von den anwesenden Teilnehmerstaaten einvernehmlich verabschiedet oder gab es da auch Widerstand aus bestimmten, sagen wir mal, eher Russland nahestehenden Staaten, weil Russland und auch Belarus ja sehr, sehr stark kritisiert wird in den ersten drei Kapiteln der Erklärung?
Also die Verdopplung der Seiten und der Inhalte damit hat natürlich auch etwas damit zu tun, dass in den letzten, weiß nicht, 12, 15 Jahren die Welt nicht sicherer, nicht friedlicher geworden ist. Nicht nur Stichwort Ukraine-Krieg, sondern auch Stichwort Konflikt zwischen Armenien und Aserbaidschan, Stichwort Türkei und Griechenland. Ja. Und in diesen Bereichen, in diesen staatlichen Bereichen, aber natürlich auch in Fragen der Vielfalt, der Geschlechtervielfalt, der Meinungsvielfalt und hat sich also so viel auch an Bemerkenswerten, was auch die OSZE zu veranlasst, auch dazu Stellung nehmen, zusammengetragen, dass also tatsächlich das über so viele Seiten, jetzt 72 Seiten gegangen ist. Es wird beraten in zwei verschiedenen Arbeitsgruppen, die parallel zueinander auch tagen und dann in der Vollversammlung, in der Generalversammlung dann auch angenommen wird. Es gibt jeweils Vorlagen dazu, die vorher schon ausgearbeitet worden sind von Berichterstattern. Hier bei dieser Erklärung von einem belgischen Berichterstatter, der hat gute Vorarbeit geleistet, was dann in diesen beiden Arbeitsgruppen Punkt für Punkt nochmal miteinander besprochen wird, wo es auch Einwendungen, Streichungen, Hinzufügungen gegeben hat, sodass wir dann am Ende einvernehmlich diese Bukarester Erklärung verabschiedet haben. Störfeuer anderer Art habe ich zumindest dort, wo ich war, nicht wahrgenommen.
Wir haben jetzt im nächsten Jahr, wie gesagt, das 50. Jubiläum der Schlussakte von Helsinki. Und das Jahr 2025 steht immer noch voraussichtlich unter dem Kriegsmodus des Angriffskriegs Russlands gegen die Ukraine. Glauben Sie, dass es trotzdem gelingen wird? Finnland hat die Präsidentschaft im nächsten Jahr der OSZE. Wird es der finnischen Präsidentschaft gelingen, eine positive Agenda für die Zukunft der OSZE zu formulieren, wo Frieden, Freiheit, Sicherheit, Zusammenarbeit in Europa möglichst für alle Menschen in 57 Teilnehmerstaaten der OSZE zu einer Realität werden könnten, inklusive Demokratie, Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit? Oder ist das utopisch in der aktuellen Situation?
Man muss den Versuch machen. Jetzt nehme ich mal einen Rückgriff auf die Geschichte. Bis 89, 90 war Ostdeutschland nicht Teil des Verfassungsgebietes des Grundgesetzes. Und trotzdem haben die Träger des Grundgesetzes und die Verantwortlichen immer so entschieden, dass sie versucht haben, mitzudenken, was die Menschen in Ostdeutschland, in der ehemaligen DDR, an Freiheiten, an wirtschaftlicher Entwicklung und an Voraussetzungen brauchen. Und letztendlich war es dann so, dass mit dem Einigungsvertrag das auch auf uns übertragen werden konnte. Ich denke mal, nicht ganz vergleichbar, aber ähnlich hier sollten wir auch für die Menschen in Russland und auch in Weißrussland und auch in anderen Diktaturen, die zunehmend Einschränkungen haben, ihre Menschenrechte, sollten wir versuchen, für die auch in ihrem Interesse mitzuarbeiten, mitzuentwickeln, sodass, wenn die Zeit und das Personal gekommen ist, auch das übertragen werden kann.
Dass wir seit 1975 erst in der KSZE und dann in den letzten 30 Jahren in der OSZE diese menschliche Dimension haben, also den Schutz der Demokratie, Aufbau der Demokratie, Schutz der Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit, das hängt ja damit zusammen, dass wir diesen erweiterten Sicherheitsbegriff 1975 dann auf westlichen Druck auch gegenüber der Sowjetunion vertreten haben. Jetzt haben Sie selber gerade angesprochen als ein Beispiel der menschlichen Dimension das Thema Wahlbeobachtung und dass das Büro für Menschenrechte und demokratische Institution ODIHR da tatsächlich finanziell etwas in die Knie geht und nicht mehr die Wahlbeobachtung so leisten kann. Hängt das damit zusammen, dass diese menschliche Dimension im Bereich der aktuellen sicherheitspolitischen Herausforderungen nicht mehr so stark in den Mittelpunkt gerückt wird, wie man das vielleicht vor 50 Jahren gemacht hat, als es ganz knallhart darum ging, auch im Ostblock tatsächlich die Dissidenten, die Reformer zu unterstützen? Oder wie kann man sich das erklären, dass es, da geht es ja nicht um Milliardensummen, sondern wenn es um Menschenrechte geht und Wahlbeobachtung, glauben Sie, dass diese menschliche Dimension in der aktuellen OSZE immer noch so gewichtet wird, wie man sie gewichten müsste, damit es eben nicht zu solchen Budgeteinschnitten kommt?
Die Gewichtung hat sich da nicht verschoben, sondern diese Schlussakte von Bukarest oder diese Erklärung von Bukarest, über die wir jetzt heute auch hier reden, die ist sehr stark von dieser Sicht der Menschenrechte, der bürgerlichen Rechte, der Freiheitsrechte, der Institutionenrechte geprägt. Das sieht man auch an den Seiten und an den Inhalten. Die Finanzierung kommt dem nicht mehr ganz nach, weil, wie gesagt, auch mit Russland auch eine Blockade des Mechanismus eingetreten ist. Wir werden das anders finanzieren müssen. Da werden Länder wie vielleicht auch Deutschland etwas stärker wieder in Vorleistung gehen müssen. Hören wir nicht immer gern, aber im Interesse des Ganzen scheint es mir auch gerechtfertigt zu sein. Also es liegt nicht daran, dass die Menschenrechte gegenüber den anderen Konflikten zu gering gewichtet werden.
Das heißt, Sie sehen für 2025 auch, was diese Aufgabe der OSZE angeht, eher, dass das Potenzial weiterhin da ist, dass sich die OSZE auch in ihrem Jubiläumsjahr weiter um die Menschenrechte, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Frieden, Freiheitsrechte im OSZE-Raum kümmern wird.
Das sehe ich, zumal auch in den letzten beiden Jahren, also seit Beginn der neuerlichen Aggression Russlands gegen die Ukraine und die Frontstellung Russlands gegen europäische Staaten, gegen OSZE, gegen Europäische Union, gegen den Westen insgesamt, weil wir in den zwei Jahren nicht zusammengebrochen sind und nicht uns grundsätzlich hinterfragt haben, sondern gesagt haben, unter Schwierigkeiten, aber wir machen weiter das Thema. Ist es einfach wert, dass es wirklich weitergeführt wird, auch im Interesse der Menschen, die heute nicht an den Errungenschaften von Demokratie, von unserer Sicht der Menschenrechte teilhaben können.
Ein Land, wo auch die Situation der Menschenrechte im Argen ist und das Sie besucht haben vor über 10 Jahren, laut Wikipedia-Eintrag, ist Nordkorea. Sie waren 2013 dort und da würde mich sehr interessieren, auch wenn das jetzt nicht mit OSZE mehr zu tun hat, aber wie ist es zu diesem Besuch gekommen? Wie haben Sie das Land erlebt und wie haben Sie auch diese Diskussion um die koreanische Einheit, seitdem Sie dort waren, erlebt?
Also 2013, als ich die Möglichkeit hatte, auf Einladung, Korea zu besuchen, das war 2 Jahre, nachdem Kim Jong-un dort die Macht von seinem verstorbenen Vater übernommen hatte, ziemlich unausrechenbar damals war, heute vielleicht auch damals, weil ihn auch niemand näher kannte und einschätzen konnte. Und die Adenauer-Stiftung ein Interesse gehabt hat, die Arbeit, die sie schon in Südkorea gemacht hat, auch in Nordkorea anzubieten. Das heißt, kommunale Verwaltungsunterstützung, ökologische Programme, Bildungsprogramme, Gesundheitsprogramme. Und es war die Hoffnung mit meinem Besuch verbunden, dass wir Gesprächspartner finden und wir auch da zu Vereinbarungen kommen, die es ermöglicht hätten, auch hier ganz leichten, in diesen leichten Einstiegsbereichen da tätig zu werden. Das hat sich damals nicht umsetzen lassen, weil 2013 der Kim Jong-un angefangen hat, eine südkoreanische Insel zu bombardieren, ein Küstenschiff versenkt hat und martialische Töne angeschlagen hat. War da, aber in dieser Zeit war ich dort. Was ich gesehen habe, dass Nordkorea in keiner Weise mit der DDR zu vergleichen ist. Verglichen mit Nordkorea war die DDR ein Pionierferienlager. Nordkorea ist ein Arbeitslager, ist ein Konzentrationslager mit einer herausgehaltenen, gehobenen, elitären Clique, deren Macht- und Überlebensanspruch alles untergeordnet wird. Und die zumindest auch damals so unberechenbar waren, dass selbst die Volksrepublik China, ich war anschließend auch zu Gesprächen der Volksrepublik, mit großen Skeptizismus auf die Entwicklung dort geschaut hat. Mittlerweile haben sie sich offensichtlich als Atommacht, als Raketenmacht etabliert, sind damit zwar nicht zu Partnern geworden, aber man muss sie fürchten und man muss sich dagegen wappnen und schützen, auch militärisch wappnen und schützen.
Sie sind zum Abschluss, um darauf nochmal einzugehen, seit 30 Jahren im Deutschen Bundestag, auch für Thüringen. Aktuell führen wir eine politische Debatte über die Gefährdung von Mandatsträgern. Es verzichten Menschen auf ein politisches Amt aus Sorge um ihr Heil und ihre Gesundheit. Wie erleben Sie diese aktuelle Situation und welche möglichen Konsequenzen sehen Sie für unsere Demokratie in Deutschland, wenn dieser Druck tatsächlich anhalten sollte?
Also politisches Personal ist immer bedroht, ne? Und die Möglichkeiten eines Staates, auch eines demokratisch verfassten Staates wie der Bundesrepublik, die Möglichkeiten, auf diese Bedrohung zu reagieren, sind zum Teil eingeschränkt. Ne? Ist klar. Ich selbst hatte, da war ich noch nicht im Bundestag, da war ich stellvertretender Landrat, auch in einer Situation, die von Arbeitslosigkeit, von Umbruch, von und begleitet war. Auch ich, Bedrohungen aller Art. Ich hatte einmal in meinem Briefkasten 3 scharfe Schüsse von Kalaschnikow-Munition gehabt. Man muss es wissen, man muss damit, nicht jeder kann damit umgehen, aber man muss es wissen, nicht jeder kann damit umgehen, dass man in den Entscheidungen, die man zu treffen hat oder für die man vereinnahmt wird, nicht immer ohne Gefahr ist. Ich finde schon, dass wir in Deutschland weitestgehend damit zurechtkommen können, damit leben können, auch politisch leben können. Ich für mich selbst habe immer versucht, mich in der Mitte der Gesellschaft zu bewegen, sodass ich, sagen wir mal, die Extreme links und rechts nicht so stark angesprochen, polarisiert habe, wie es vielleicht andere machen. Sehe für mich also da, auch nach 30 Jahren, wo nicht von allen alle Wunschträume in Erfüllung gegangen sind und was, ich sehe für mich da kein Gefahrenmoment, was mir nahelegen würde, lieber aus der Politik zu gehen deswegen, sondern glaube schon, dass man damit umgehen kann. Aber auch, wie gesagt, man sollte auch sich aus der Mitte der Gesellschaft heraus dazu artikulieren. Das habe ich immer gemacht.
Sehr geehrter Herr Grund, ganz, ganz herzlichen Dank für das spannende Gespräch über Ihr Engagement als deutscher Abgeordneter, nicht nur für die Beziehung Deutschlands zu Zentralasien, sondern auch in der Parlamentarischen Versammlung der OSZE. Das war ein sehr, sehr interessantes Gespräch und ich freue mich, dass wir zu unserem 3. Geburtstag und ungefähr zur 60. Folge dieses Gespräch auch im Podcast Menschenrechte nachgefragt der politischen Meinung und der Konrad-Adenauer-Stiftung mit Ihnen führen durften. Ganz herzlichen Dank.
Ja, ich freue mich auch, dass ich angesprochen worden bin, dass ich die Möglichkeit eines kleinen Resümees nach 30 Jahren Parlament und politischer Arbeit und auch damit durch die Fragen auch zur Selbstreflexion gekommen bin. Also vielen Dank auch für die Ansprache an mich.
Vielen Dank.
Die politische Meinung. Neutral geht gar nicht. Ein Audiopodcast der Konrad-Adenauer-Stiftung.